HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Dorothee Meyer-Karweg.
Es sind Sommerferien und wir nehmen Sie in der heutigen Hörbuchzeit mit auf Reisen nach England und Frankreich. Außerdem hören Sie von historischen Reisen rund um die Welt und lernen etwas über Fische. Zum Schluss gibt's wieder unser Hörrätsel, bei dem Sie ein Hörbuch gewinnen können. Und los geht's heute mit der britischen Autorin Jane Gardam und ihrem neuen Roman Belle und Harry, der auch als Hörbuch erschienen ist. Am kommenden Donnerstag wird die in North Yorkshire geborene Autorin 91 Jahre alt. Ihr erstes Buch, A Long Way from Verona, schrieb sie im Alter von 40 Jahren und gewann damit gleich den Phoenix Award. Weitere Nominierungen und Preise folgten. Dorothee Meyer-Karweg. Hier bekannt geworden ist die Schriftstellerin Jane Gardam mit der Trilogie über Old Phils, den englischen Juristen, und seine Frau Betty, die nach Jahren in Hongkong ihren Lebensabend in einem Dorf in England verbringen. Hörbücher, die sie sehr gelobt haben. Worum geht es nun in Belle und Harry?
Ja, hier führt uns Jane Gardam aufs Land, und zwar nach Yorkshire, also da, wo sie selber geboren wurde. Es ist die Geschichte einer Freundschaft von zwei Jungen, die hier erzählt wird, eben Belle und Harry. Und zwar begleiten wir sie über Jahrzehnte hinweg. Die Jungs kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Harry Bateman stammt aus London. Sein Vater ist so ein Typ nervöser Journalist. Und die Familie will im Sommer der Stadt entfliehen. Und da mieten sie sich auf dem Land ein ungenutztes Bauernhaus. Und Vermieter sind die Teasdales. Belle ist ihr Sohn und das sind eben Bauern. Und zuerst geraten beide Familien ein bisschen aneinander, weil die Lebensweise einfach so unterschiedlich ist und sie haben wenig Verständnis füreinander. Mähen macht beispielsweise auch mal Krach. Und Batemans fahren deswegen fast beinahe wieder sofort weg. In der Nacht nach dieser Auseinandersetzung steht Belle auf, also der Junge des Bauern. Er hat Angst, einen Gatter offen gelassen zu haben. Und auf dem Weg dorthin kommt er bei dem Bauernhaus vorbei, das Batemans gemietet haben. Und Harry, der ist ein paar Jahre jünger als Belle, steht am Fenster und weint, weil die Eltern eben zurück nach London wollen. Die Jungs kommen dann ins Gespräch und Harry erzählt vom Brief, den die Mutter von Harry an Belles Eltern geschrieben hat, um sich für ihren Mann zu entschuldigen. Doch der Vater von Harry hat dann nicht erlaubt, ihn abzugeben. Belle findet es sehr schade, wenn die Batemans wieder gehen würden und überlegt:
Wo ist der Brief von deiner Mutter?
Weggeworfen. Im Müll unter der Spüle.
Zerknüllt?
Nein, nur im Müll.
Kannst du ihn holen?
Könnte ich schon.
Dann tu das,
sage ich.
Ich hole so lange das John Robert aus dem Schuppen. Dann komme ich wieder hier vorbei und du kannst ihn mir geben.
Als ich wieder am Fenster vorbeikomme, überreicht er mir den Brief.
Willst du mit raus?
Frage ich.
Wenn du willst, kannst du mit hochkommen, das Motor zumachen. Musst dir nur Schuhe anziehen.
In einer halben Minute ist er mit Schuhen und einem Pulli über dem Schlafanzug über das Fensterbrett geklettert und wir flattern wie stumme Vampire über das Homefield. Am Bach verwandeln wir uns in Astronauten und während ich das Motor richtig zumache, sind wir der Special Air Service und beschießen uns stumm aus Maschinengewehren. Ich sorge dafür, dass er durch sein Fenster wieder reinkommt, denn jetzt fängt es an zu regnen. Große, kalte Tropfen zuerst, dann in Scharen, wie rennende Mäuse, und ganz plötzlich ist der Mond weg. Harry lässt sich aus dem Stand kopfüber in sein Fenster fallen. Guter Typ.
Ja, guter Typ. Wir hörten hier als Interpreten übrigens Jonas Minte. Ja, und von nun an sind Belle und Harry befreundet und Batemans und Teasdales dann auch bald. Und die Batemans kommen dann immer wieder für etliche Wochen von London aufs Land. Ja, und nun werden so Episoden geschildert, die die Familien bzw. die beiden Jungs zusammen auf dem Land erleben.
Was sind das für Geschichten, die die beiden erleben?
Ja, wir hören beispielsweise, wie Harry und seine Mutter am Sonntag bei einer streng religiösen Nachbarin Eier kaufen wollen, was die als Gotteslästerung empfindet. Und Harry nennt diese Frau dann die Borstenfrau, weil sie so einen Damenbart hat. Oder Belle und Harry machen sich im tiefen Winter mit den Rädern auf, schneien fast ein und müssen dann von den leicht genervten Eltern wieder gerettet werden. Oder wir hören vom Schornsteinfeger, der bei Batemans uns mit großer Freude die gruseligsten Geschichten erzählt und wir hören, wie eines Tages eine bekannte Moderatorin vom Fernsehen, genannt die Institution, mit ihrer Tochter Poppet zu den Batemans kommt, um mit dem Journalisten Vorgespräch für ein Interview zu führen. Die Moderatorin ist dann ganz begeistert von der Landschaft und überlegt dann laut, ebenfalls dort ein Bauernhaus zu mieten, um große Partys zu feiern, was Einheimische und Batemans dann doch ein bisschen beklommen macht. Zum Glück beginnt dann in der Nacht ein Unwetter und das führt zu einer riesigen Überschwemmung und am nächsten Morgen kommt dann die Nachbarin ganz außer sich zu den Batemans.
»Wir stehen unter Wasser«, weinte sie, »total unter Wasser. So schlimm war es noch nie. Die Hunde und die Hühner sind in den Schlafzimmern. Und Tetten versucht, die Kuh auch nach oben zu kriegen, aber jetzt steckt sie auf der Treppe fest. Der Thronsessel schwimmt herum und die Standuhr wird bis ans Ende ihrer Tage einen Ring um die Mitte haben. Wenn das so weitergeht, müssen wir alle aufs Dach. Und Tetten sagt, er kriegt die Kuh nicht aufs Dach. Schlafzimmer okay, sagt er, aber nicht aufs Dach. Der Hof sieht aus wie der Amazonas.« »Dem Fernseher geht's gut«, sagte sie mit einem höflichen Nicken in Richtung der Institution. »Er steht auf einem Schrank und Tetten hat sich den Rücken verrenkt, als er ihn da hochgehoben hat. Und wahrscheinlich steckt er deswegen jetzt mit der Kuh fest. Das Telefon«, fügte sie hinzu, »ist abgesoffen.« Die Institution sagte, sie sei wahrscheinlich eher von Nutzen, wenn sie hier bliebe und auf Lightrees aufpasse. Aber ansonsten machten sich alle, inklusive Poppet, die in ihrem Zimmer gewesen war und, wie Mr. Bateman sagte, höchst griesgrämig die goldglasierte Teekanne angestarrt hatte, auf den Weg nach Darktrees, um zu helfen.
Ja, und dieser überschwemmte Hof ist übrigens der, den die Institution dann doch lieber nicht mieten will und alle atmen auf.
Klingt auf jeden Fall witzig, aber auch nicht besonders dramatisch. Nicht nach gefährlichen Abenteuern oder existenziellen menschlichen Konflikten.
Nein, definitiv nicht. Das sind so eher kleine Episoden, die alles in allem so ein Leben ausmachen, beziehungsweise das Leben der Menschen auf dem Land. Das sind aber auch Episoden, die viel über die einzelnen Persönlichkeiten aussagen, beziehungsweise was über die Freundschaft der beiden Jungs und später Männer verraten. Jane Gardam empfinde ich dabei so als Meisterin der Leerstellen. Also sie erzählt das Leben anhand von wenigen Mosaiksteinen, das sind sozusagen die Eckpunkte und die Zwischenräume kann bzw. muss man sich dann selbst ausmalen. Das finde ich doch sehr, sehr reizvoll.
Kann sie neben den Personen auch Landschaften plastisch beschreiben?
Ja, ich finde schon. Also dieses Yorkshire mit seinen Landschaften, mit seinen Menschen, er steht wirklich vor einem. Man meint das Wasser rauschen und die Gräser im Wind sich bewegen zu hören. Und das ist eben auch einfach eine Umgebung, die die dort lebenden Menschen nicht verlassen möchten. Es ist eine richtige Liebeserklärung ans Landleben.
Wird man als Hörer von dieser Liebe auch angesteckt?
Also ich schon. Für mich ist das ein Hörbuch, das die Sehnsucht aufs Landleben weckt, indem man eben aufeinander angewiesen ist, miteinander auskommen muss, sich auch ein bisschen zusammenraufen muss, wo aber auch niemand so im Regen stehen gelassen wird. Also okay, man muss schon sagen, es ist schon ein Ideal, Bild des Landlebens. Aber schön.
Und wie gefallen Ihnen die Interpreten? Das sind ja mehrere.
Ja, es sind drei. Also da haben wir erstmal die Haupterzählerin, das ist Marion Martinsen. Die hörten wir im letzten Ausschnitt. Die finde ich sehr gut für diesen ironisch witzigen Ton dieser Episoden. Und davor haben wir als Ich-Erzähler aus der Perspektive des Bauernjungen Bell den Jonas Minte gehört. Der hat ja so ein bisschen so eine quietschige Stimme. Es passt aber sehr gut eben für diesen kleineren Jungen, der sich an seine erste Begegnung mit Harry erinnert. Und ganz am Schluss hören wir dann noch Muriel Bielenberg, da haben wir jetzt keinen Ausschnitt zugehört, wiederum als Ich-Erzählerin und die berichtet aus der Jetzt-Zeit. Sie ist nämlich die Tochter von Bell, der dann später eben auch geheiratet hat. Übrigens die griesgrämige Poppet.
Ah, wem können Sie das Hörbuch denn empfehlen?
Also das ist durchaus eine leichte Sommerlektüre, sehr entspannend, aber schon auch mit psychologischem Tiefgang.
Jane Garnham, Bell und Harry, aus dem Englischen von Isabel Bogdan, Sprecher Marion Martinsen, Muriel Bielenberg, Jonas Minte. 4 CDs, 5 Stunden, 15 Minuten, unverbindliche Preisempfehlung 20 Euro, ist im Verlag Hörbuch Hamburg erschienen. Hier ist die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin geht es jetzt vom ländlichen Yorkshire nach Frankreich mit einem Hörbuch, das den schönen Titel trägt Sehnsucht Frankreich. Eine akustische Reise von der Bretagne bis nach Korsika. Dorothee Meyer-Karweg, wie ist diese akustische Reise durch Frankreich aufgebaut?
Ja, das sind alles so kurze, etwa 15 Minuten lange Dokumentationen, also Feature, die wir hier hören, die in den vergangenen Jahren im bzw. für den Bayerischen Rundfunk produziert worden sind, also erstmal auch im Radio gelaufen sind. Und die beschreiben einzelne Landstriche, Gebäude, Städte oder auch Ereignisse in Frankreich. Das reicht von der Bretagne, wo das Essen und die Musik in zwei Beiträgen geschildert werden. Das führt dann über die Beschreibung der Weißen Felsen von Etretat, über Paris, also der Stadt sind gleich mehrere Dokumentationen gewidmet. Weiter geht's dann über die Schlösser der Loire ins Burgund zur Weinprobe und nach Elsass-Lothringen. Dann wird noch eine Wanderung durchs Tal der Dordogne beschrieben und es geht in die Provence und in die Camargue bis hin nach Korsika.
Und wie sind die einzelnen Beiträge aufgebaut? Sind es reine Beschreibungen oder hören wir auch Originalstimmen aus den jeweiligen Landstrichen bzw. den Städten?
Also meistens sind sehr viele Originalaufnahmen dabei zu hören. Und wie das klingt, das hören wir mal an einem Beispiel. Da geht es um eine Wanderung zur Insel Mont-Saint-Michel im Wattenmeer der Normandie. Das ist ein Stück aus dem Jahr 2018 und Till Ottlitz, das ist ein Redakteur beim Bayerischen Rundfunk, berichtet darüber.
2,5 Stunden soll unsere Wanderung dauern. 7 Kilometer sind es bis zum Mont-Saint-Michel. Von hier zeichnet er sich wie ein Scherenschnitt am Horizont ab. Ein fast perfekter Kegel auf der anderen Seite der riesigen Bucht. Wir sind schon eine Stunde lang immer weiter in die Bucht hinausgelaufen. Da sagt Simon etwas, das mir dann doch etwas Sorgen macht.
Die Gefahr liegt darin, wir kommen jetzt wirklich ins Herz der Bucht, in diese immense Weite. Irgendwo da hinten kommt die Flut. Schon seit einer Stunde steigt das Wasser und trotzdem sehen wir davon nichts.
Stimmt, unter unseren Füßen nur Schlick und Sand. Eigentlich handelt diese ganze Geschichte von Sand und davon, wie er in der Bucht des Mont-Saint-Michel zum Problem wurde. Dabei ist für uns, jetzt und hier, das Wasser die viel größere Gefahr.
Selbst wenn das Wasser in 5 Minuten hier wäre, würden wir es nicht merken. Wir würden denken, dass wir den Mont Saint-Michel ohne Probleme erreichen könnten. Aber die Flut würde uns plötzlich einholen. Und dann hätten wir ein großes Problem.
Ich fürchte, großes Problem ist noch untertrieben. Die Bucht des Mont-Saint-Michel hat, nach 2 Orten in Kanada, den 3rdgrößten Tidenhub der Welt. Das heißt, der Unterschied zwischen dem niedrigsten Wasserstand bei Ebbe und dem höchsten bei Flut kann bis zu 14 Meter betragen. 14 Meter, das ist ein 3-stöckiges Haus.
Tja, und dann kommt auch noch der Treibsand. Und obwohl man ja weiß, dass Till Ottlitz wohlbehalten zurück nach München gekommen ist, um darüber zu berichten, klingt es unglaublich spannend und man fragt sich, ob die Gruppe wohl heil am berühmten Kloster angekommen ist. Ja, und das nächste Beispiel führt uns dann ganz in den Süden nach Korsika.
Immer wieder ergeben sich atemberaubende Blicke auf die harmonisch geschwungenen Hügel und die mehr als 2000 Meter hohen Berge im Landesinneren. Sie verleihen dem Landschaftsbild einen imposanten Rahmen. Kein Wunder, dass die alten Griechen die Insel Kalliste nannten, die schönste.
Zu Füßen des Berges Monte Grosso finden die Bienen des jungen Imkers François alles, was sie brauchen. Üppige Vegetation und die wärmende Sonne, die ihre kleinen Körper auf Betriebstemperatur bringt. François hat sich einen weißen Schutzanzug übergezogen und überprüft die Bienenstöcke. Der korsische Honig, sagt er stolz, sei einzigartig.
Der korsische Honig hat einen ganz besonderen, charakteristischen Duft. Sehr blumig und würzig. Er schmeckt viel intensiver als anderer Honig.
François' Augen leuchten, wenn er von seinem Honig spricht, von der Landschaft Korsikas, den Gerüchen und Farben der Natur. Woher nur kennt man dieses Schwärmen? Natürlich von den Asterix-Abenteuern. Der Corse Osulimirnix gerät geradezu in Ekstase, wenn er den Duft seiner Heimatinsel beschreibt.
Dieser auch zarte Duft nach Thymian und Mandeln. Oh, ich rieche Korsika.
Napoleon behauptete sogar, er könne seine Heimatinsel mit verbundenen Augen nur am Duft erkennen.
Dorothee Meyer-Karweg, geraten Sie auch in Ekstase bei diesem Hörbuch?
Also eigentlich ist dieses Hörbuch eine typische Zweitverwertung. Also es sind kleine Reisefeature der vergangenen Jahre, die im Rundfunk eben schon liefen und nun eben so als Hörbuch rausgebracht wurden. Aber ja, das hat mir schon riesigen Spaß gemacht, diesen einzelnen Autoren zu folgen, zu erfahren beispielsweise, dass Leonardo da Vinci seinen Lebensabend auf einem Königsschloss an der Loire verbracht hat oder von Monets Lieblingsorten an der Küste der Normandie zu hören oder der Beschreibung von Cannes während der Filmfestspiele zu lauschen oder auch einen ganz besonderen Trödelmarkt in Paris kennenzulernen. Mhm. Das Ganze ist äußerst unterhaltsam und auch lehrreich. Also ein echter Reiseverführer. Einerseits für die, die jetzt vielleicht nach Frankreich fahren möchten, aber ich finde auch für die, die zu Hause bleiben und die Reisen dann eben einfach mit geschlossenen Augen im Liegestuhl machen. Und ich finde auch die Aufmachung sehr schön. Das ist so eine Box im Retro-Stil mit so einer gemalten Karte darauf von Frankreich. Und innen drin ist dann noch eine größere Landkarte zum Ausklappen. Und auf der sind dann alle Orte des Features gekennzeichnet. Und es gibt dazu noch ein sehr ordentliches Booklet mit den wichtigsten Informationen zu dem Feature. Also alles in allem wirklich prima, finde ich.
Dann auch von mir eine wichtige Information. Wir sagen nochmal, wie es heißt. Sehnsucht Frankreich, eine akustische Reise von der Bretagne bis nach Korsika. Mit den Beiträgen von Thomas Grasberger, Manfred Schuchmann, Till Ottlitz, Kirsten Martens, Jörg Armbruster und anderen. Sprecher Christian Baumann, Axel Wostri, Christa Posch, Ilse Neubauer und viele andere. 5 CDs, etwas über 6 Stunden, kostet 18 Euro und ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk, erschienen beim Hörverlag. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir waren heute schon in Großbritannien und Frankreich. Das reicht uns aber nicht. Wir wollen rund um den Globus mit den historischen Reisen vom Verlag Audiobuch. Dorothee Meyer-Karweg, wohin geht es genau bei den historischen Reisen rund um den Globus?
Ja, das sind historische Reisen von berühmten Menschen. Da fahren wir beispielsweise mit Ida Pfeiffer nach Kapstadt und nach Borneo. Mit Annemarie Schwarzenbach geht es bis nach Afghanistan. Mit Alexander von Humboldt starten wir zu dessen Reise nach Südamerika. Oder es geht beispielsweise mit einem Flussschiff über die Wolga. Es geht nach Neuseeland, zu den Victoria-Fällen im Süden Afrikas, in die USA, nach Kambodscha und Birma oder in den Orient. Also wirklich rund um die Welt.
Okay, Sie haben uns jetzt schon ein paar Namen genannt, mit denen wir auf Reisen gehen. Wie ist denn das Hörbuch aufgebaut? Wird über deren Reisen berichtet oder erzählen die Reisenden selbst?
Die Reisenden erzählen stets selbst. Das heißt, es handelt sich um Reiseberichte aus früheren Jahrhunderten. Also neben den genannten haben wir es mit Berichten und Reisetagebüchern, beispielsweise des deutschen Naturforschers und Ethnologen Georg Forster zu tun oder mit Beschreibungen der deutschen Schriftstellerin Marie von Bunsen oder mit Texten des schottischen Afrikaforschers David Livingston. Oder da sind auch Beschreibungen von Joseph Roth dabei oder vom britischen Offizier Thomas Edward Lawrence, also dem Lawrence von Arabien und vielen anderen mehr.
Tatsächlich Texte aus früheren Jahrhunderten. Ist das heute noch les- bzw. hörbar und interessant?
Ja, sehr, was mich zum Teil selbst überrascht hat. Da hören wir mal ein Beispiel. Und zwar hören wir was vom ersten Transatlantikflug, den die amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart gemacht hat. Das war im Jahr 1928. Sie war die erste Frau, die nonstop den Atlantik überquerte, und zwar in 20 Stunden und 40 Minuten. So lange hat das damals gedauert. Sie flog damals mit einem Piloten und einem Flugzeugmechaniker. Sie waren zu dritt. Heute ist sowas natürlich selbstverständlich. Damals war es ein richtiges Abenteuer. Und das hören wir jetzt. Gesprochen wird das von Beate Rüsop.
1220 Meter. Über 3 Tonnen, so schwer sind wir, schießen durch die Luft. Wir fliegen mitten durch den Sturm. Die 3 Tonnen werden kräftig durchgerüttelt. Bill nimmt die Flugzeugnase runter. Die Motoren laufen auf voller Leistung. Regen und Wind peitschen uns von vorne entgegen. Es ist der schwerste Sturm, den ich in der Luft je miterlebt habe und durchstehen musste. Das Meer unter uns wirkt erstaunlich ruhig, aber aus 1000 Metern Höhe erscheint natürlich jede Fläche eben. Beim Fliegen überrascht einen anfangs, dass die Erde, von oben gesehen, so flach wirkt. Selbst ziemlich große Berge scheinen zu schrumpfen. Das vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und führt zu der beruhigenden Annahme, dass man fast überall problemlos landen könnte. Ein guter Spruch lautet: Je höher, desto sicherer. Die Luft als solche ist nicht gefährlich. Je höher der Pilot fliegt, desto größer ist die Auswahl an möglichen Landeplätzen, die er im Notfall ansteuern kann. Man sollte keinen Piloten auffordern, möglichst dicht über dem Boden zu fliegen, es sei denn, er befindet sich über einem Areal aus überdimensionalen Billardtischen. Logbuch. Vor uns sehe ich einen Streifen Meer und der Wind frischt auf, wie das beim Wechsel von Wolken und sonnigen Abschnitten zu erwarten ist. Slim kommt nach hinten und sagt, dass Schnee in der Luft liegt.
Ja, und der Sturm geht dann aber auch bald vorbei. Ganz ungefährlich wird es dann nicht, weil langsam geht dann das Benzin aus, aber sozusagen mit dem vorletzten Tropfen erreichen die drei dann England. Übrigens, Emilia Earhart flog auch oft selbst und kurz vor ihrem 40. Geburtstag wollte sie als erster Mensch die Erde mit dem Flugzeug am Äquator umrunden. Im Pazifik stürzte sie dann aber eben wegen Benzinmangels ab und sie und ihr Begleiter wurden nie gefunden.
Haben Sie noch ein weiteres Beispiel für uns aus dem Hörbuch?
Ja, in dem zweiten Ausschnitt, den ich mitgebracht habe, verschlägt es uns nach Amerika, klassisches Einwanderungsland. Auch viele Deutsche zog es dorthin, beispielsweise Freigeister und Demokraten, die im 19. Jahrhundert hier in Deutschland politisch verfolgt wurden. Darunter war auch Karl Schurz, der hatte sich an der Badischen Revolution von 1848-1849 beteiligt und konnte dann knapp den preußischen Truppen entkommen. Er floh dann ein bisschen später als 23-Jähriger mit seiner jungen Frau in die USA und traf dann dort auch viele weitere Deutsche. Die deutschen Revolutionsimmigranten wurden damals in den USA übrigens 48ers genannt.
Ja,
also die,
okay,
die eben 1848 an den Revolutionen teilgenommen haben, genau, und fliehen mussten. Zum Beispiel traf Schurz dann auf Friedrich Hecker in Amerika. Der war ebenfalls an der Badischen Revolution beteiligt gewesen und war dort einer der populärsten Redner und Agitatoren gewesen. Der hatte sich inzwischen in Illinois niedergelassen, auf einer sehr einfachen Farm. Und diese Begegnung, interpretiert übrigens von Wolfgang Berger, beschreibt Karl Schurz so:
Ich hatte immer gehört, dass Hecker ein schöner Mann sei. Er hätte es noch sein können mit seiner Adlernase, seinen klaren blauen Augen, den fein geschnittenen Zügen und seinem blonden Haar und Bart. Aber jetzt sah sein Gesicht eingefallen, blass und müde aus. Sein einst so elastischer Körperbau war wie gebrochen und als ob er sich kaum noch aufrecht halten könne. »Ach«, sagte er, »Sie sehen, was aus einem alten Revolutionär werden kann, wenn er von Chininpillen leben muss.« Dann ergoss er wieder einen Strom von Schimpfreden über das Wechselfieber und gebrauchte eine erstaunliche Zahl von Schmähworten, worauf er sich allmählich beruhigte und wir anfingen, die politische Situation zu diskutieren. Sein Zorn entbrannte von Neuem, als er von der Sklaverei sprach und von Senator Douglas' schändlichem Versuch, die schrankenlose Ausbreitung der Sklaverei in den Territorien einzuführen. Mit der schönen Begeisterung seiner edlen Natur begrüßte er die Anti-Sklaverei-Bewegung, die sich damals über den ganzen Norden erstreckte, als die Morgendämmerung einer neuen Ära. Und wir verbürgten uns gegenseitig, uns in gemeinsamem Streben auf dem Felde zu treffen, wenn jemals diese große Sache unsere Hilfe gebrauchen könne.
Ja, und das taten die beiden dann auch. Also Hecker setzte sich beispielsweise in Illinois für die Abschaffung der Sklaverei ein und für die Wahl Abraham Lincolns zum Präsidenten. Schurz war ebenfalls gegen die Sklaverei und wurde sogar von 1877 bis 1881 unter Präsident Rutherford B. Hayes Innenminister der Vereinigten Staaten. Also durch diese Beschreibung hören wir von Reiseerlebnissen, erfahren aber eben auch von politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Das finde ich schon super spannend. Die Geschichten haben auch, ja, finde ich, die richtige Länge, um genügend in die Tiefe gehen zu können. Es reicht so von mindestens 30 Minuten bis oft eine gute Stunde. Nur ein Stück, und zwar das von Lawrence von Arabien, ist ganze 7,5 Stunden lang.
Und wie gefallen Ihnen die Sprecher?
Ja, also Frank Arnold ist wohl der bekannteste dabei. Der macht seine Sache sehr, sehr gut. Ich mag ihn sehr. Er hat eine perfekte Aussprache, eine perfekte Betonung, dem jeweiligen Text jeweils absolut angemessen. Ich bin ein großer Fan von ihm. Mhm. Aber auch die anderen haben mir bis vielleicht auf eine Ausnahme sehr gut gefallen. Dieser Wolfgang Berger, den wir gerade im O-Ton hörten, der mag vielleicht ein bisschen betulich klingen, aber passt natürlich eben zu einem Politiker Karl Schurz aus dem 19. Jahrhundert.
Das hat mir ein perfektes Bild geschaffen.
Ja, genau. Die füllen die Texte mit Leben, ohne sich so in den Vordergrund zu drängen.
Also alles in allem höre ich bei Ihnen eine klare Empfehlung raus.
Ja, ich finde schon. Also ich habe dann begonnen, nach dem Hören dieser Reiseberichte noch ein bisschen mehr über diese Reisenden zu erfahren, ein bisschen weiterzulesen. Also es verführt richtig zum Weiterforschen. Ich habe nur eine ganz winzige Kritik, beziehungsweise habe was nicht verstanden. Und zwar ist es die Reihenfolge der Texte. Also chronologisch ist es nicht, nach Erdteilen geordnet auch nicht, auch nicht nach Nachnamen. Also da bin ich so ein bisschen... Ja, war ich so ein bisschen überrascht. Aber gut, davon abgesehen, es gibt sehr viel zu entdecken für alle Reisenden und alle Daheimgebliebenen, die sich so für Geschichte interessieren, sag ich mal.
Historische Reisen rund um den Globus mit Adelbert von Chamisso, Emilia Earhart, Georg Forster, Alexander von Humboldt, Thomas Edward Lawrence, David Livingston, Ida Pfeiffer, Josef Roth, Karl Schurz und anderen. Sprecher Frank Arnold, Wolfgang Berger, Svenja Plages, Beate Rüsop, Frank Stieren, Erich Wittenberg. Zwei MP3-CDs, 16 Stunden und 28 Minuten, kosten 24,95 Euro und sind im Verlag Audiobuch erschienen. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu unserem Kinderhörbuch. Es ist für alle, die in den Ferien ans Meer oder einen See oder an den Fluss fahren. Es heißt 99 Fangfragen, Fische, Wasser und viel mehr und steht im Juli auf Platz 1 der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. Ausgedacht hat sich das Hörbuch Angelika Schark, die Chefin des Verlages Hörcompany. Dorothee Meyer-Karweg, was hat es mit den Fangfragen auf sich?
Ja, damit sind nicht rhetorische Fragen gemeint, um den Befragten zu übertölpeln oder so, sondern es ist gemeint im wahren Sinne des Wortes. Das heißt, es geht um Fragen rund ums Wasser und um seine Bewohner. Das Ganze ist wie so ein Quiz aufgebaut. Der Sprecher Julian Greis liest je 5 Fragen vor und dann lesen die Kinder Paul und Pia Wertheimer und Johann und Clara Schlüter je 4 mögliche Antworten vor und man muss dann überlegen, welche Antwort richtig ist. Dann nach einer kleinen Pause werden die richtigen Antworten genannt.
Was sind das denn für Fragen? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Ja, da hören wir einfach gleich mal rein in das Hörbuch.
Frage 6. Was ist Fliegenfischen?
A. Eine Angelmethode. B. Wenn Fische aus dem Wasser springen und nach Insekten schnappen. C. Mit einem Kescher Insekten und Fliegen fangen. D. Lügenmärchen erzählen.
Frage 7. Welcher Fisch kann pupsen?
A. Der Wildkarpfen. B. Der Goldfisch. C. Der Schlammpeitzger. D. Die Scholle.
Frage 8. Die Bachforelle
ist der schnellste Fisch im Bach.
B. Lebt im Salzwasser.
C. Braucht viel Sauerstoff.
D. Hat keine Schwimmblase.
Frage 9. Woher hat die Sardine ihren Namen?
A. Von einer Samtgardine, weil sie sich so weich anfühlt.
B. Von der Insel Sardinien.
C. Von einer Sahara-Düne, weil ihre Schuppen wellig sind.
D. Von einer italienischen Fischerin.
Frage 10. Was ist eine Seewespe?
A. Eine Wespe, die sich aufs Meer verirrt hat.
B. Eine hochgiftige Qualle.
C. Ein kleiner Fisch, der anstelle einer Schwanzflosse einen Stachel hat.
D. Eine Wespe, die nur auf Kreuzfahrtschiffen lebt.
Tja, das waren mal 5 Fragen hintereinander weg von dem Hörbuch 99 Fangfragen von der Autorin Angelika Schark.
Ich finde es ja wirklich schwierig, gerade auch für Erwachsene. Ich habe ehrlich gesagt die erste Frage schon wieder vergessen.
Ja, ist mir auch so gegangen. Also 5 Fragen hintereinander weg finde ich auch ein bisschen viel.
Ja.
Im Buch kann ich mir sowas vorstellen. Dann steht die Auflösung dann hinten im Buch oder verkehrt herum auf der gleichen Seite. Aber so beim Hörbuch finde ich es schwieriger, da man wirklich 5 Fragen im Gedächtnis behalten muss. Vielleicht wären da 3 Fragen besser gewesen. Aber immerhin bei den Antworten werden die Fragen Gott sei Dank nochmal aufgegriffen. Und das hört sich dann so an.
Frage 6. Richtig ist A. Fliegenfischen ist eine Angelmethode, bei der der Köder, im Allgemeinen Fliege genannt, sehr leicht ist und bei der man eine besondere Wurftechnik anwenden muss. Man braucht auch spezielles Angelgerät. Frage 7. Richtig ist C. Der Schlammpeitzger kann pupsen. Schlammpeitzger schlucken Luft und geben diese bei Bedrohung über den Anus wieder ab. Sie werden deshalb auch Furzgrundel oder Gewitterfurzer genannt. Frage 8. Richtig ist C. Die Bachforelle braucht viel Sauerstoff. Wo sie schwimmt, ist das Wasser also sehr sauerstoffreich. Frage 9. Richtig ist B. Die Sardine hat ihren Namen von der italienischen Insel Sardinien. Obwohl sie nicht nur im Mittelmeer vorkommt, sondern auch im Marmarameer und im Atlantik. Die Sardine ist ein beliebter Speisefisch. Wir kennen sie aber meistens nur als in Dosen eingelegte Ölsardine. Es heißt, dass sie der erste Fisch in Dosen war. Und zwar auf Befehl von Napoleon, der damit seine Truppen versorgen wollte. Frage 10. Richtig ist B. Die Seewespe ist eine hochgiftige Qualle mit bis zu 50 Meter langen Tentakeln, die hauptsächlich an den Küsten Australiens vorkommt und für den Menschen gefährlich ist.
Also das klingt mal interessant. Da waren Sachen dabei, die habe selbst ich nicht gewusst. Also nicht nur für Kinder.
Ja, finde ich auch. Ich habe da auch was dabei gelernt, obwohl ich Biologin bin. Vom Schlammpeitzger habe ich durch Zufall vor wenigen Wochen gehört. Und das ist aber natürlich gerade für Kinder sehr lustig.
Ein Fisch, der pupsen kann.
Ja, genau. Und über den Namen der Sardine habe ich mir beispielsweise noch nie Gedanken gemacht. Es gefällt mir, dass eben nicht nur die simplen Antworten hier genannt werden, sondern auch noch ein bisschen was drumherum erzählt wird. Auf dem Hörbuch erfährt man übrigens auch noch ein bisschen mehr über die Seewespe. Das habe ich hier nur gekürzt. Und zusätzlich im Booklet gibt es so eine Antwortkarte zum Kopieren und Ausfüllen. Da werden aber nicht mehr alle Fragen oder Antworten genannt. Mhm. Also da stehen dann nur die Nummern und dann eben zum Ankreuzen A, B, C oder D.
Ich glaube, Kinder sind da ganz fix. Empfohlen wird das Hörbuch ab 6. Passt es Ihrer Meinung nach?
Ja, wohlgemerkt ab 6. Also ich finde, das geht auch für größere Kinder. Und wie gesagt, wir als Erwachsene können uns auch gut anhören, lernen auch noch was dabei. Und damit ist es eigentlich so ein Hörbuch, was ziemlich passend ist auf der Fahrt zum Meer, zur See oder zum Fluss.
P. Platz 1 der HR2 Hörbuchbestenliste vom Juli für Kinder und Jugendliche. Angelika Schark, 99 Fangfragen, Fische, Wasser und viel mehr. Sprecher Julian Greis, Paul und Pia Wertheimer, Johann und Clara Schlüter. Eine CD, eine Stunde dauert's, kostet 12,95 Euro, ist ab 6 Jahren und bei der Hörcompany erschienen. Und das war unsere heutige Hörbuchzeit. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.